Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Hosen runter, Geschlechtskrankheiten einfach erklärt. Wir sind Marika
und Josh.
Wir wohnen zusammen und möchten mit diesem Podcast unseren Teil zur sexuellen Aufklärung beitragen. Zum Glück leben wir in einer Zeit, in der zumindest halbwegs offen über Sex gesprochen wird. Aber wie viel wissen wir über die Krankheiten, die wir uns bei diesem spaßigen Zeitvertreib einfangen können? Ich weiß da nicht so viel. Josh schon ein bisschen mehr. Nicht nur, weil er sich so unglaublich sehr für Geschlechtskrankheiten interessiert, sondern auch, weil er Medizin studiert hat und mittlerweile fertig ist. Der Titel unserer ersten Folge lautet: Wie viel HPV steckt in dir? Die meisten von euch haben bestimmt schon mal davon gehört. Oder auch nicht. Aber was genau bedeutet es, wenn du von deiner Ärztin oder deinem Arzt HPV diagnostiziert bekommst? Euch das zu erklären, wollen Josh und ich heute versuchen. Wir haben nämlich in letzter Zeit häufiger festgestellt, dass die behandelnden Ärztinnen und Ärzte das nicht übernehmen. So, Josh. Wenn mir gesagt wird, dass ich positiv auf HPV-Viren getestet wurde, was genau bedeutet das dann für mich?
Erstmal brauchst du dir nicht so unglaublich viele Sorgen machen, weil die HPV-Viren sind eine sehr weit verbreitete sexuell übertragbare Erkrankung. Jetzt kannst du dir natürlich noch die Frage stellen, mit welchem Virustyp du überhaupt infiziert bist. Eine Testung selbst sagt erstmal nichts über eine Erkrankung aus, die durch die HPV-Viren gegebenenfalls ausgelöst werden könnten, sondern nur, dass du das HPV-Virus auch in dir trägst.
Okay, und welche Typen gibt es? Und was für Krankheiten können durch dieses Virus ausgelöst werden? Und passiert das zwangsläufig, dass eine Krankheit von so einem Virus ausgelöst wird?
Insgesamt musst du wissen, dass es über 200 verschiedene Typen von den HPV-Viren gibt. Diese werden dann nochmal unterteilt in Low-Risk- und High-Risk-Typen. Also verschiedene Viren, die entweder ein niedriges oder auch ein hohes Risiko haben, Krebs auszulösen. Dafür dieses Risiko. Jetzt würde ich euch hier einmal ganz kurz die vier gängigsten Typen vorstellen. Das sind nämlich einmal die High-Risk-Typen, Nummer 16 und Nummer 18, und die Low-Risk-Typen 6 und 11. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Krankheiten, die jetzt von diesen Viren ausgelöst werden, sind zum Beispiel Feigwarzen. Vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört oder seid damit in irgendeiner Art und Weise in Kontakt gekommen. Diese Feigwarzen nennt man auch Anogenitalwarzen, weil sie nämlich eben vorwiegend im analen und genitalen Bereich auftreten, wenn man sich mit dem HPV-Virus oder einem der HPV-Viren infiziert hat, die diese auslösen können. Typisch sind hier die Low-Risk-Typen, die die Feigwarzen auslösen. Beispielsweise Typ 6 und Typ 11. Die Typen 16 und 18 hingegen gehören ja zu den High-Risk-Typen. Diese verursachen also eher seltener Feigwarzen, können dies aber auch, sondern sind eher ein Risiko dafür, dass man tatsächlich einen Tumor entwickelt. Am bekanntesten ist hier der Gebärmutterhalskrebs. Davon habt ihr ja gewiss auch schon mal was gehört und das humane Papillomavirus wahrscheinlich auch mit dem in Verbindung gebracht. Aber auch Menschen, die keine Gebärmutter haben, können an anderen Schleimhäuten Tumore entwickeln. Beispiele hierfür sind Karzinome im analen Bereich oder auch am Penis oder, wenn man sich tatsächlich mit denen im Rachenraum infiziert, können auch Tumore im Rachenraum entstehen. Insgesamt muss man aber sagen, dass es eher selten, dass solch eine Erkrankung auch ausbricht, wenn man sich mit den HPV-Viren einmal infiziert hat.
Was heißt denn eher selten? Gibt es Studien, wie häufig eine Krankheit ausbricht, wenn man sich einmal mit HPV-Viren infiziert hat? Und gibt es Faktoren, die darauf Einfluss haben?
Also eine bestimmte Studie, wie häufig jetzt eine Krankheit nach einer HPV-Infektion ausbricht, kenne ich nicht. Allerdings weiß ich, dass verschiedene Faktoren auch einen Einfluss darauf haben können. Ein Faktor ist zum Beispiel eine Immunschwäche. Wenn die bei jemandem vorliegt, dann kann es natürlich ein höheres Risiko geben, dass man auch eine Erkrankung bekommt, wenn man sich mit einem HPV-Virus infiziert hat, weil einfach das Immunsystem selbst das Virus nicht so gut bekämpfen kann. Eine Immunschwäche kann zum Beispiel ausgelöst werden durch eine zusätzliche Infektion mit HIV oder auch durch eine Chemotherapie, die man gehabt hat, ausgelöst werden. Außerdem kann so eine Immunschwäche natürlich auch angeboren sein. Das wisst ihr dann aber eigentlich schon, wenn ihr das habt. Insgesamt muss man sagen, wenn das Virus persistiert, also im Körper bleibt, dann erhöht auch das die Wahrscheinlichkeit, weil der Körper es nicht schafft, alleine das Virus zu bekämpfen. Und eben diese persistierende Infektion kann auch durch die Immunschwäche begünstigt werden. 80% der HPV-Infektionen sind nach einem Jahr, auch ohne Therapie, überhaupt nicht mehr nachweisbar. Das Immunsystem hat das Virus dann selber bekämpft und aus dem Körper beseitigt.
Wenn der Körper das nicht alleine schafft, dieses Virus zu bekämpfen, gibt es dann eine Therapie gegen HPV-Infektion?
Da müssen wir jetzt erstmal sagen, die HPV-Infektion selbst kann nicht therapiert werden. Es gibt aber natürlich die Früherkennungsmaßnahmen und man kann natürlich die Krankheiten therapieren, die im Endeffekt durch die HPV-Viren ausgelöst werden. Außerdem ist es wichtig, dass man sich im Prinzip vor der HPV-Infektion selbst schon schützt. Das kann man zum einen durch Kondome tun, die allerdings nur einen gewissen Schutz gewährleisten. Eine andere Präventionsmaßnahme sind Impfungen. In Deutschland werden zwei verschiedene Impfungen angeboten. Es gibt einmal die Impfung Gardasil, die ist insgesamt gegen 9 Typen wirksam. Hierunter fallen vor allem auch die vorhin genannten Typen, also die Typen 16, 18 als High-Risk-Typen und die Typen 6 und 11 als Low-Risk-Typen. Außerdem gibt es noch eine andere Impfung, die nennt sich Cervarix, die könnt ihr aber eigentlich vernachlässigen, weil diese Gardasil-Impfung eben die wichtigste ist. Insgesamt muss man sich 3-mal impfen lassen, um einen Impfschutz zu haben. Wie lang genau der Impfschutz besteht, weiß man heutzutage noch nicht, weil es dazu eben noch keine Langzeitstudien gibt. Am besten ist es natürlich, wenn man sich im Prinzip vor dem ersten Geschlechtsverkehr impfen lässt, weil man dadurch natürlich die Infektion mit den HPV-Viren, die vor allem durch Geschlechtsverkehr übertragen werden, komplett vermeiden kann. Aber auch, wenn man schon Geschlechtsverkehr hatte und vielleicht auch gar nicht weiß, mit welchen HPV-Viren man infiziert ist oder mal infiziert war, kann so eine Impfung trotzdem hilfreich sein.
Du hast gerade neben den Impfungen auch Früherkennungsmaßnahmen angesprochen. Was sind da so Beispiele für?
Als Früherkennungsmaßnahme ist eigentlich am bekanntesten der Pappabstrich. Der heißt so, weil die Färbung auf einem Farbstoff beruht, der Papanikolaou heißt. Unter anderem nennt man den auch Zervixabstrich, weil hier ein Abstrich vom Gebärmutterhals, also der Zervix, genommen wird. Da kann man dann sehen, wenn man sich den Abstrich unter dem Mikroskop anguckt, ob sich Zellveränderungen zeigen. Das ist zur Früherkennung von Tumoren extrem wichtig. Außerdem kann man dann anschließend noch einen Test machen, ob hier denn auch wirklich diese Zellveränderungen durch HPV-Viren ausgelöst wurden. Dafür weist man dann in dem Abstrichmaterial die DNA der HPV-Viren nach. Außerdem ist es natürlich wichtig, dass ihr euren Körper immer beobachtet. Wenn ihr irgendwelche Hautveränderungen im genitalen oder im analen Bereich feststellen solltet, solltet ihr auf jeden Fall zum Arzt gehen. Es könnte sich ja um Feigwarzen handeln, die, wie wir ja jetzt wissen, durch die HPV-Virustypen 6 und 11 ganz gerne mal ausgelöst werden.
Nochmal zu diesem Pappabstrich. Ich war mal bei meiner Frauenärztin und sie hat diesen Test bei mir gemacht und mich irgendwann angerufen, mein Wert würde bei 3 liegen und dass das jetzt weiter beobachtet werden müsse, weil ich eventuell Gebärmutterhalskrebs hätte. Heißt das, dass ich HPV hatte und dass man eben schauen musste, ob sich da so ein Krebs entwickelt?
Um darauf ganz genau zu antworten, möchte ich nochmal kurz den Pappabstrich ein bisschen genauer erklären. Weil du hattest ja jetzt von einem Wert von 3 gesprochen. Und bei dem Pappabstrich nimmt man jetzt erstmal im Prinzip einen Abstrich von den Zellen, die am Gebärmutterhals oder im Gebärmutterhals vorliegen. Jetzt kann man diese Zellen sich unter dem Mikroskop angucken. Und dann entscheiden, je nach Veränderung der Zellen, wie gefährlich das sozusagen ist. Es gibt hier ein Grading von insgesamt 1 bis 5. Du hast jetzt vom Grad 3 gesprochen. Ich will noch mal ganz kurz auf Grad 1 eingehen. Das würde nämlich bedeuten, dass der Abstrich komplett unauffällig war. Grad 5 hingegen wäre dann im Prinzip schon ein Karzinom, also ein Tumor, der durch beispielsweise ein HP-Virus ausgelöst worden ist. Das können wir noch nicht mit genauer Sicherheit sagen, weil wir nur die Zellveränderungen sehen. Die können zwar typisch für HP-Viren sein, allerdings haben wir die DNA ja noch nicht nachgewiesen. Das würde sich dann an den Abstrich anschließen. Der Grad 3 sagt jetzt, dass wir einen unklaren Befund haben. Das heißt, wir haben noch keinen Tumor, wir haben aber auch keinen unauffälligen Befund, sondern einen unklaren Befund. Hier liegt also eine Zellveränderung bereits vor. Es ist also auch möglich, dass sich da tatsächlich schon eine CIN, eine sogenannte zervikale intraepitheliale Neoplasie, zeigt. Das ist jetzt ein ziemliches medizinisches Fremdwort für euch wahrscheinlich, aber das bedeutet im Prinzip, dass sich auf dem Epithel, also der äußersten Schicht des Gebärmutterhalses, irgendwas gebildet hat, was da eigentlich nicht hingehört. Und auch hier müssen wir jetzt nochmal sagen, im Anschluss, nachdem man das dann gesehen hat, könnte man eine DNA-Testung anschließen, um eben nachzuweisen, dass hier auch wirklich eine HPV-Infektion vorliegt. Das wurde bei dir vielleicht gemacht, vielleicht auch nicht gemacht, Marika. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall hätte man das machen können. Das Wichtigste allerdings ist jetzt nicht unbedingt die Testung auf das HP-Virus, sondern die Kontrolle dieses Abstrichs. Weil wir haben ja jetzt erstmal nur einen unklaren Befund. Das heißt, wir brauchen uns noch nicht allzu große Sorgen machen, sollten die ganze Sache aber auf jeden Fall beobachten. Jetzt kann es ja sein, dass beim nächsten Abstrich, den würde man jetzt in so 3 bis 6 Monaten, je nach Schweregrad machen, die Zellveränderung, die im ersten Abstrich gesehen wurde, wieder zurückgegangen ist. Es kann allerdings auch sein, dass sie persistiert, also immer noch da ist, oder sogar progredient ist, was bedeutet, dass sie sich verschlimmert hätte. Dann sollte man auf jeden Fall eine Testung auf die HPV-DNA machen, um zu gucken, ob diese Veränderung eben auch durch Virustypen 18 oder 16, diese High-Risk-Typen, die ja ganz gerne mal Gebärmutterhalskrebs auslösen können, bedingt ist.
Und diese Typen 16, 18 können ja Gebärmutterhalskrebs auslösen. Was mache ich denn oder was passiert, wenn bei mir tatsächlich dann ein Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert wird? Ich habe damals nämlich einen ganz schönen Schock bekommen, als die mich am Telefon angerufen hat und mir das mitgeteilt hat.
Ja, das kann ich total verstehen. Man kann dieses Ergebnis ja für sich auch erstmal gar nicht so leicht einordnen. Leider vergessen wir Medizinerinnen und Mediziner ziemlich leicht, dass unsere Patientinnen und Patienten gar nicht so viel von der ganzen Materie wissen, wie wir ja selbst. Uns geht das alles immer so ein bisschen in Fleisch und Blut über. Das Gute an den regelmäßigen Abstrichen ist ja, dass gegebenenfalls der Krebs schon in einer sehr frühen Stufe oder sogar in einer Vorstufe, bevor es überhaupt zu einem Krebswachstum gekommen ist, schon erkannt wird. Diese Vorstufe hatte ich ja gerade erklärt, das ist diese CIN. Eine solche Veränderung, die entweder weiterhin bestehen bleibt oder sogar noch progredient ist, das bedeutet sich verschlimmert, sollte natürlich entfernt werden. Eine mögliche Therapie ist also die operative Entfernung. Dabei wird ein Kegel aus dem Gebärmutterhals ausgeschnitten, sodass die Veränderung entfernt wird. Dieses Prozedere nennt man Konisation.
Damit ist die Sache dann aber auch gegessen, oder? Also mich erwartet da jetzt keine krasse Chemotherapie.
In diesem Fall nicht, weil wir den Krebs ja schon in einer sehr frühen Stufe erkannt haben, beziehungsweise war es ja noch gar kein Krebs, es waren erstmal nur veränderte Zellen, die wir dann auch direkt entfernt haben, um eben das Risiko zu umgehen, dass sich da wirklich ein Krebs entwickelt. Eine Chemotherapie wird ja erst gemacht, wenn der Krebs sich schon tatsächlich im Körper verteilt hat, um eben alle Krebszellen, die irgendwo im Körper herumschwirren, noch abzutöten. Die würde dich in so einem Fall auf gar keinen Fall erwarten.
Und wie du ja am Anfang gesagt hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer solchen Veränderung kommt, ja sehr gering. Trotzdem habe ich das Virus in mir, das ich ja auch weitertragen kann. Heißt das, ich sollte so lange keinen Sex mehr haben, bis ich einen negativen Abstrich bekommen habe? Und was mit dem Sexualleben der Menschen, wo das Virus im Körper persistiert, also da bleibt? Nie wieder Sex?
Auf diese Frage würde ich ganz gerne mit einem Zitat zu Beginn antworten, und zwar vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Da habe ich nämlich bei der Recherche für diesen Podcast einen Funfact gefunden, den ich euch gerne einmal präsentieren möchte. In dieser Broschüre steht: Sexuelle Enthaltsamkeit macht eine Infektion sehr unwahrscheinlich. Unter der Rubrik HP-Viren. Also prinzipiell könnten wir natürlich das HP-Virus ausrotten, wenn wir nie wieder Sex hätten. Wenn keine Person auf diesem Planeten je wieder Sex hätte, sozusagen. Das ist natürlich nicht durchhaltbar, sonst würden wir uns ja irgendwie selber ausrotten. Also prinzipiell wollte ich durch dieses Zitat eigentlich sagen, dass die HP-Viren vor allem beim Geschlechtsverkehr übertragen werden. Dabei ist es nicht ausschlaggebend, dass eine Körperflüssigkeit ausgetauscht wird. Tatsächlich reicht schon der Haut-zu-Haut-Kontakt oder Schleimhaut-zu-Schleimhaut-Kontakt aus, dass sich so ein Virus überträgt.
Also Heavy Petting und aneinander reiben reicht schon aus?
Sofern sich das Virus an den Stellen befindet, die sich da aneinander reiben, tatsächlich ja. Aber das weiß man ja halt gar nicht so genau, weil bei dem Abstrich kontrollieren wir ja nur den Gebärmutterhals und keine anderen Teile, wie zum Beispiel die Schamlippen oder die Eichel oder irgendetwas anderes, was da in Kontakt geraten könnte. Außer natürlich, du hast Feigwarzen. Die werden ja auch durch HP-Viren ausgelöst und die sind auch ziemlich infektiös. Einen gewissen Schutz kannst du auf jeden Fall durch Kondome erreichen. Allerdings bedecken Kondome ja nicht den gesamten Genitalbereich, der sich da aneinander reiben kann, wie du das so schön gesagt hast, beim Heavy Petting zum Beispiel. Und es werden nur die Regionen geschützt, die auch von dem Kondom abgedeckt sind. Es wäre selbstverständlich ratsam, bei bereits ausgebrochenen Feigwarzen, die du vielleicht gar nicht unbedingt selbst diagnostizierst, aber wo du denkst, diese Veränderung kommt mir irgendwie komisch vor, da unten in der Hose, da solltest du dann vielleicht erstmal auf Sex verzichten und zu deinem Arzt oder zu deiner Ärztin gehen, um dich dahingehend beraten zu lassen, was das sein könnte und wie die weiteren Schritte sind.
Und wenn ich in einer monogamen Partnerschaft lebe, in der beide Personen schon diese Warzen haben oder die HP-Viren, ist das dann egal? Also können wir dann ungeschützten Geschlechtsverkehr haben?
Naja, da musst du natürlich sehen, dass hier im Prinzip die ganze Zeit die Gefahr besteht, dass du die Feigwarzen noch an mehreren Stellen deines Körpers verteilst. Außerdem besteht hier natürlich die Gefahr, dass wenn ihr jetzt die Feigwarzen therapiert, euch immer wieder gegenseitig ansteckt. Sagen wir mal, bei dem einen sind die Feigwarzen wegtherapiert, bei dem anderen noch nicht, ihr habt ungeschützten Geschlechtsverkehr und zack ist der andere wieder infiziert und es kommen wieder neue Feigwarzen. Das nennt man bei uns in der Medizin einen Ping-Pong-Effekt. Dann wird man das HP-Virus ja überhaupt nicht wieder los. Und deswegen ist es total wichtig, dass diese Warzen auch bei beiden therapiert werden. Mögliche Therapieoptionen sind hier zum Beispiel verschiedene Cremes, die diese Feigwarzen abtöten können. Außerdem kann man auch mit einem Laser agieren oder Vereisungen anwenden oder auch natürlich als letzte Möglichkeit operative Entfernungen der Warzen anstreben.
Ich habe mich gerade gefragt, das heißt, man ist nicht irgendwann immun gegen dieses Virus oder ist es dann einfach ein anderer Typ, mit dem man sich anstecken kann?
Tatsächlich ist das jetzt wieder ein bisschen problematisch, weil man meistens nicht weiß, wie lange so ein Antikörper auch tatsächlich gegen ein Virus im Körper bleibt oder wie lange der Körper dieses Gedächtnis hat, dieses Immungedächtnis hat. Das ist auch das Problem bei der Impfung, dass man hier nicht weiß, wie lange die Impfung wirklich einen Schutz vor dem Virus bietet. Es kann sein, dass man mehrere Jahre dagegen geschützt ist, es kann aber auch sein, dass man da nur wenige Monate gegen geschützt ist. Das ist nicht so sicher und klärend abschließend zu sagen. Da laufen auf jeden Fall noch Studien zu, weil ja zurzeit sehr viel gegen HPV geimpft wird. Und das wird sich dann hoffentlich in den nächsten Jahren zeigen, wie viel Schutz so eine Impfung überhaupt bietet.
Was sage ich denn meinen Sexualpartnerinnen, wenn ich positiv auf HP-Viren getestet wurde?
Puh, das ist ziemlich schwierig, diese Frage. Theoretisch kannst du ja diese HP-Viren schon dein ganzes Sexualleben in dir tragen, wenn du zum Beispiel eine chronisch persistierende Infektion hast. Zugegebenermaßen, es ist relativ unwahrscheinlich, wir wissen ja, die bleiben nur in 20% persistierend bestehen. Aber möglich wäre es dennoch, dass du halt erst jetzt festgestellt hast, dass du tatsächlich mit den HPV-Viren infiziert bist. Außerdem werden Menschen, die keine Gebärmutter haben, ja tatsächlich überhaupt nicht getestet, weil es total unwahrscheinlich ist, mit so einem Abstrich die Viren dann auch zu diagnostizieren. Beziehungsweise wüsste man gar nicht, wo man den Abstrich da genau machen sollte, um dann auf die DNA des Virus zu suchen. Das liegt daran, dass bei Frauen vor allem diese Viren gerne am Gebärmutterhals sitzen. Deswegen ist dieser Zervixabstrich natürlich eine gute Maßnahme, um erstmal Veränderungen am Gebärmutterhals oder im Gebärmutterhals festzustellen. Und dann, sobald man diese Veränderungen festgestellt hat, das Material eben auch noch auf HPV-Viren zu untersuchen. Bei Hautveränderungen, wie zum Beispiel den Feigwarzen, kann man selbstverständlich auch da eine Testung machen. Allerdings werden die ja meist durch HPV-Viren auch ausgelöst, deswegen ist das eine ziemlich offensichtliche Diagnose. Ich würde sagen, dass du, falls du dich jetzt mit einem HPV-Virus infiziert hast und das auch weißt, erstmal niemanden darüber informieren musst. Dennoch solltest du natürlich für den bestmöglichen Schutz deiner Sexualpartner und Sexualpartnerinnen beitragen. Das bedeutet, du solltest Kondome verwenden, wenn du sexuelle Kontakte hast. Außerdem ist es wichtig, regelmäßig zum Abstrich zu gehen, weil du ja weißt, dass da irgendein Virus sich bei dir eingenistet hat und das vielleicht eine Erkrankung auslösen kann. Das ist auch immer noch unwahrscheinlich, aber die Kontrolle ist da einfach total wichtig. Ich hoffe, das ist jetzt bei euch angekommen. Und bei Hautveränderungen, die sich im Anogenitalbereich zeigen oder beispielsweise auch im Mundraum, wir hatten ja auch davon gesprochen, dass das HPV-Virus sich auch mal im Rachenraum einnisten kann, sollte man definitiv bis zur ärztlichen Abklärung jegliche Sexualkontakte erstmal vermeiden, damit man weiß, was da genau los ist.
Mir ist gerade auch eingefallen, dass du mir, glaube ich, mal erzählt hast, dass das auch eine sehr weit verbreitete Krankheit ist. Also wenn man positiv jetzt darauf getestet wird, dann ist das nichts Besonderes in dem Sinne von, oh mein Gott, ich bin eine Aussätzige oder ein Aussätziger, sondern das kommt tatsächlich sehr häufig vor, oder?
Das kommt wirklich ziemlich häufig vor. Ich glaube, insgesamt machen bis zu 80% der Menschen sogar in ihrem Leben mindestens eine HPV-Infektion durch. Das ist ja schon insgesamt ziemlich viel. Was ich auf jeden Fall definitiv weiß, ist, dass 35% der Frauen in ihrem Leben sich einmal mit einem onkogenen HPV-Virus infizieren. Die onkogenen HPV-Viren sind die, die auch Tumore auslösen können. Sprich, die High-Risk-Typen zählen da vor allem zu. HPV-Virus 16 und 18, wie ihr jetzt wisst.
Das war die erste Folge von unserem Podcast Hosen runter, Geschlechtskrankheiten einfach erklärt. Wir hoffen, wir konnten unser Ziel erreichen und haben euch ein bisschen was über HPV nahebringen können. Das war definitiv nicht unsere letzte Folge, denn sexuelle Krankheiten finden wir beide sehr spannend und haben das Gefühl, darüber kann man noch sehr viel lernen. Josh, möchtest du noch was Abschließendes sagen?
Ja, ich würde ganz gerne nochmal sagen, dass ich hoffe, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen die Angst und die Sorge nehmen konnten, falls ihr euch tatsächlich mal mit HPV infiziert haben solltet oder da die Nachricht von eurer Ärztin oder eurem Arzt bekommen habt und die euch leider nicht so wirklich weiterhelfen konnten aufgrund von ihrem Zeitmangel. Deswegen haben wir die Podcast-Folge überhaupt erst aufgenommen. Dennoch ist es natürlich wichtig, dass ihr euch weiterhin ordentlich schützt beim Geschlechtsverkehr und bitte regelmäßig zu den Abstrichen geht.